Jedes Jahr fliegen Spitzenpolitiker zur UN-Klimakonferenz. Jedes Jahr gibt es neue Milliardenankündigungen für Klimamaßnahmen. Jedes Jahr zahlen Verbraucher und Steuerzahler Milliarden für diese Maßnahmen. Und dennoch nimmt der weltweite CO2-Ausstoß zu. Darauf kann man jetzt auf zwei Arten reagieren. Noch mehr Klimamaßnahmen oder die CO2-These an sich hinterfragen. Der Kontrafunk hat zu diesem Thema die CO2-Reihe ins Leben gerufen. Wir beleuchten das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven und lassen Forscher zu Wort kommen, die im angeblichen Konsens nicht gehört werden. Heute geht es um die Frage, wie klimaaktiv zusätzliches CO2 ist. Gibt es eine Art CO2-Sättigung oder folgt eine Spirale der Erwärmung? Wir sprechen mit Dr. Bernhard Strehl, Unternehmer, Atom- und Strahlenphysiker. Herr Strehl, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich wieder mal zu Wort kommen kann bei Kontrafunk.
Im Jahr 2020 gab es einen klar sichtbaren Knick bei den weltweiten CO2-Emissionen. Der wurde ausgelöst durch die Covid-Maßnahmen. Danach ging es dann wieder bergauf, und zwar getrieben von China. Ist dieser Anstieg in der Atmosphäre messbar?
Wenn man vom atmosphärischen CO2 spricht, dann ist das etwas anderes als die Emissionen. Das ist nämlich das, was tatsächlich in der Atmosphäre im Inhalt drinnen ist. Das ist eine relativ kleine Promillezahl, und die kann man sehr gut bestimmen durch mehrere Messstationen. Die bekannteste ist die auf Hawaii, auf Mauna Loa. Und da hat man diesen Knick, wie Sie es jetzt gesagt haben, überhaupt nicht gesehen. Das ist ganz normal in die Höhe gegangen mit den saisonalen Schwankungen. Im Winter kommt immer etwas mehr CO2 in die Atmosphäre als im Sommer, weil im Sommer auf der Nordhalbkugel eben die Pflanzen CO2 aufnehmen, das sie im Winter nicht machen. Und da sieht man einen ganz kontinuierlichen weiteren Anstieg. Was ja schon einmal nahelegt, ja, die Menschheit emittiert CO2, und Zahlen sind durchaus beeindruckend mit ungefähr 35, 36 Milliarden Tonnen. Aber da wird sofort verschwiegen, dass die Natur ungefähr das Zehnfache in die Atmosphäre abgibt und dass es da jede Menge andere Prozesse gibt, die CO2 in die Atmosphäre hineinlassen oder aus der Atmosphäre herausholen.
Heißt das, dass diese hawaiianische Messung ein Messfehler ist oder dass wir die außer Acht lassen können?
Die muss man durchaus kritisch sich anschauen, weil ja auf Hawaii mehrere Vulkane sind. Aber das kann man berücksichtigen, weil natürlich auch Vulkane CO2 abgeben. Aber das ist kein Messfehler, das ist durchaus konsistent. Es steigt tatsächlich der CO2-Gehalt in der Atmosphäre seit mindestens ungefähr 100 Jahren an. Also die Messstation gibt es seit 1956, glaube ich, oder 57. Aber der Anstieg, den man dort sieht, ist in Wirklichkeit primär dadurch verursacht, dass tatsächlich die Weltmeere langsam wärmer werden. Und wärmere Weltmeere geben einfach mehr CO2 an die Atmosphäre ab. Das ist der entscheidende, wesentliche Faktor. Es ist nicht so, dass der Mensch keine Rolle spielt, aber je nachdem, welche wissenschaftliche Arbeit man sich genauer anschaut, zwischen 10 und maximal 33% des Anstieges kommt vom Menschen.
Würden Sie denn grundsätzlich davon ausgehen, dass ein steigender CO2-Ausstoß, egal ob menschgemacht oder auf anderem Wege, in die Atmosphäre gelangt, die globalen Temperaturen auch wirklich beeinflusst?
Ja, das ist möglich, allerdings in einem sehr geringen Umfang nur, eben über diesen sehr bekannten sogenannten Treibhauseffekt. Das liegt daran, dass eben CO2 ein sogenanntes infrarotaktives Gas ist. Das ist also die Wärmestrahlung, die von der Erdoberfläche Richtung Weltraum abgestrahlt wird, verschluckt und wiederum selbst in Wärme umwandelt. Und dann ist das ein sehr komplizierter Prozess, wie dann wieder Wärme aus der aufgewärmten Atmosphäre Richtung Erde zurückgestrahlt wird, die sogenannte Back Radiation, und die führt tatsächlich zu einer geringfügigen Erwärmung. Da muss man aber sofort was dazu sagen. Es gibt ein wesentlich wichtigeres Treibhausgas, das nach dem gleichen Prinzip funktioniert, aber einen wesentlich größeren Einfluss auf diese Erwärmungseffekte auf der Oberfläche hat, und das ist Wasserdampf. Der Unterschied zwischen dem Gehalt von Wasserdampf und CO2 ist ungefähr ein Faktor 25. Es sind also um 25 Mal mehr Wassermoleküle in der Atmosphäre als CO2-Moleküle.
Dann machen wir als nächstes beim Kontrafunk noch eine Wasserdampfserie. Wir kommen darauf zurück.
Vielleicht darf ich ganz kurz einhaken. Das wird ja vom IPCC komplett verschwiegen. Das geht auf eine wissenschaftliche Arbeit aus den 60er Jahren zurück. Da wird dieser Treibhauseffekt durchaus korrekt als ein Effekt von infrarotaktiven Gasen behandelt. Aber Wasserdampf wird da komischerweise nicht als infrarotaktives Gas, was primär einen Treibhauseffekt verursacht, behandelt, sondern nur als sogenannter Feedback, als Rückkoppelungseffekt. Und das ist natürlich überhaupt nicht richtig, weil auch ohne dass irgendein CO2 in der Atmosphäre wäre, also wenn das null wäre, würde der Wasserdampf trotzdem einen Treibhauseffekt bewirken, und zwar einen unglaublich starken im Verhältnis zu dem vom CO2.
Aber jetzt kennen wir ja auch diese Grafiken, die uns gezeigt werden von Klimaforschern oder auch von Aktivisten, wo es eine Parallelität von CO2-Ausstoß und Temperaturen gibt. Also bei höherem Ausstoß würden die Temperaturen auch steigen. Wie stehen Sie zu der These?
Ja, das ist bedingt richtig, wenn mehr CO2 in der Atmosphäre ist. Und das ist, wie gesagt, eigentlich wieder zu entkoppeln vom eigentlichen Ausstoß, weil das hängt nicht vom Ausstoß ab, sondern wie viel Anteil CO2 ist tatsächlich in der Atmosphäre. Und wenn der in die Höhe geht, dann steigt die Temperatur tatsächlich. Allerdings mittlerweile nur mehr ganz, ganz wenig, weil es da einen ganz massiven Abflachungseffekt gibt. Weiteres CO2, das die Menschen in die Atmosphäre einbringen, wenn das dann tatsächlich zu einem höheren CO2-Gehalt führt, bewirkt in keiner Weise einen linearen Anstieg, sondern das ist sogar aus dem IPCC zu entnehmen, ein sogenannter logarithmischer Anstieg. Das heißt, das wird immer flacher. Es ist also richtig, wenn durch den Menschen mehr CO2 in die Atmosphäre eingebracht wird und dadurch der CO2-Gehalt in der Atmosphäre tatsächlich steigt, dann führt das zu einer Temperaturanstieg, aber der wird mit zunehmendem CO2-Konzentration immer flacher, flacher, flacher. Das heißt, der Effekt des zusätzlichen CO2s wird immer schwächer.
Ich hätte jetzt fast gesagt, das wäre eine unphysikalische Frage, die ich jetzt stelle, aber wahrscheinlich ist sie total physikalisch, weil alles irgendwo hin muss. Wohin geht denn dann das CO2, wenn es nicht da oben gebunden wurde?
Also ein wesentlicher Grund dafür ist diese sogenannte Sättigung, dass eben ab einer gewissen Konzentration von CO2 jedes weitere CO2, was in der Atmosphäre vorhanden ist, eben eine immer geringeren Auswirkung hat. Und jetzt kann man allerdings das Wort Sättigung auch auf die Absorption, auf ein optisches Phänomen zurückführen, und da kann man das auch ganz genau erklären, dass diese sogenannten Absorptionslinien, die es in den Spektren dieser unterschiedlichen Treibhausgase gibt, dass diese Absorptionslinien natürlich irgendwann einmal das komplette Licht, was zur Verfügung steht, bereits verschluckt haben. Weil absorbieren heißt ja nichts anderes als verschlucken. Und mehr als 100% kann man nicht absorbieren.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat das viel mit Wasserdampf zu tun. Es hat aber auch was mit CO2 zu tun und möglicherweise auch mit vom Menschen ausgestoßenem CO2. Jetzt gibt es ja immer die Angst vor so einer Art Todesspirale oder auch vor den Kipppunkten. Also da verändert sich etwas. Und wenn es sich dann verändert, dann wird es auch immer schneller gehen. Das ist ja dann fast egal, wo das herkommt, diese Form von Erwärmung. Es ist dann eine Kaskade der Vernichtung.
Also da kann ich sofort beruhigen, das ist dieser sogenannte Runaway-Effekt, wo man behauptet, dass wenn ein gewisser Wert, sagen wir von CO2 oder auch ein gewisser Wert der Temperatur überschritten ist, dann gibt es positive Rückkoppeleffekte, also verstärkende Effekte, die dazu führen, dass das immer mehr zunimmt. Und das kann man auf mehrere Art und Weise sofort widerlegen. Die einfachste Art ist, man schaut einfach in die Vergangenheit der Erde, und da waren zum Beispiel die CO2-Konzentrationen um einen Faktor 20 höher als heute. Das war über durchaus lange Zeiten, über Jahrmillionen Jahre war das der Fall. Und siehe da, da hat es zwar teilweise höhere Temperaturen gegeben, das ist richtig, aber es hat niemals eine Klimahölle gegeben und es ist nicht da nach oben komplett abgehauen, wie uns der Herr Guterres ja mitgeteilt hat, der UNO-Generalsekretär, dass wir jetzt in das Zeitalter des globalen Kochens bereits eingetreten sind. Sondern man sieht einfach aus der Vergangenheit, ja, es waren die CO2-Konzentrationen teilweise dramatisch höher, also wirklich ein Faktor 20, oder es waren auch die Temperaturen durchaus um 10 Grad höher als heute, und trotzdem hat es da niemals die große Klimahölle gegeben.
Naja, damals gab es ja auch vielleicht bloß Krokodile oder Schildkröten oder Dinosaurier und nicht 9 Milliarden Menschen, die sich verteilen müssen auf diesem Globus.
Ja, Moment, Moment, der Mensch ist auch nur ein Säugetier. Und die Säugetiere gibt es auch schon seit 150 Millionen Jahren. Also rein von unserer Physiologie sind wir anderen Säugetieren sehr, sehr ähnlich. Und wenn die da vor 150 Millionen Jahren 10 Grad höhere Temperaturen ausgehalten haben, werden auch wir das aushalten. Und es ist ja auch verblüffend. Man muss schauen, irgendwo in Sibirien gibt es Städte, die haben bis zu minus 60 Grad im Winter. Und zum Beispiel im Iran in der Wüste gibt es Gebiete, die haben plus 70 Grad. Also da haben wir einen Temperaturbereich, in dem Menschen existieren können, von 120 Grad. Wir haben einen täglichen Temperaturgang wenn es nicht bewölkt ist, von ungefähr 15 Grad. Also in der Früh hat es dann, was ich, 5 Grad und unter Tag hat es 20. Oder in der Früh hat es 20 Grad und unter Tag hat es 35. Da gibt es aber dann über den gesamten Planeten verteilt die Klimazonen. Und dann haben wir eben zum Beispiel, jetzt ist ja gerade die Golfregion im Gespräch, in Dubai hat es zurzeit 45 Grad und nach wie vor im Norden von Kanada hat es minus 20. Also die Temperaturschwankungen, die der Mensch aushält, sind ja unglaublich groß. Ja? Wo da jetzt plötzlich 2 Grad ein riesiges Problem sein sollen, das ist vollkommen nicht nachvollziehbar. Das ist eine reine Behauptung. Und wir haben ja gerade in Österreich so quasi eine Päpstin der Kipppunkte, die Frau Professor Kromp-Kolb, die mittlerweile in Pension ist, also in Rente ist, die hat ja diese Kipppunkte total dramatisiert und dann gäbe es kein Zurück mehr und wir müssen uns furchtbare Sorgen machen. Man braucht, wie gesagt, nur in die Vergangenheit schauen, was waren da für Temperaturen, was waren da für CO2-Konzentration und dann braucht man sich einfach anschauen, wo lebt denn heutzutage der Mensch überall, ohne dass er da jetzt sofort entweder einfriert oder sofort verkocht.
Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann sehen wir auch schon einige dystopische Szenarien, die in den 70er, in den 80er oder in den 90er Jahren gemacht wurden. Gerade neulich wieder einen Artikel gesehen, da ging es, glaube ich, darum, dass die Ostküste überschwemmt sein wird, die Ostküste der Vereinigten Staaten, und zwar in 20 Jahren. Das ist jetzt aber auch schon wieder 10 Jahre her. Also das tritt häufig nicht ein. Wie kommt es denn, dass diese dystopischen Szenarien nie eintreten? Und trauen Sie sich, uns auch ein Szenario für die nächsten 50 Jahre aufzustellen?
Also diese dystopischen Szenarien, die sind einfach absichtliche Angstmach-Szenarien. Ja. Es gibt tatsächlich zum Beispiel, weil das jetzt angesprochen wurde, einen Meeresspiegelanstieg. Ja. Der hat aber so gut wie überhaupt nichts mit dem Treibhauseffekt zu tun. Der resultiert einfach daraus, dass, wie ich schon erwähnt habe, es langsam, ganz langsam wärmer wird auf der Welt. Also ungefähr 1 Grad seit ungefähr 1850. 1 Grad Celsius. Und das führt natürlich dazu, dass auch die Meere um 1 Grad wärmer werden. Und das erfüllt auf der einen Seite dem, was ich bereits gesagt habe, dass die Meere mehr CO2 an die Atmosphäre abgeben, weil das einfach stärker ausgast bei höheren Temperaturen. Und zweitens, jetzt um die Frage Meeresspiegel zu beantworten, das führt natürlich, dass das Meerwasser sich ganz leicht ausdehnt. Jetzt klingt 1 Grad nicht allzu viel und die Ausdehnung ist auch unglaublich klein, die liegt im Millionstelbereich. Aber wenn man sich überlegt, dass die Meere 3 Kilometer tief sind im Durchschnitt, also 3000 Meter, dann ist 1 Millionstel von 3000 Meter sind eben 3 Millimeter. Das ist ungefähr das, was man über Satelliten feststellen kann, dass die Meere tatsächlich höher werden. Und das ist jetzt aber überhaupt kein Problem. Weil wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Ostküste der USA, da ist allein der Tidenhub, also der Unterschied zwischen Ebbe und Flut, locker mal 4 bis 5 Meter. Und im Ostteil von Großbritannien ist der Tidenhub bis zu 12 Meter sogar.
Das heißt also, es gibt noch Hoffnung für New York, es gibt Hoffnung für die Niederlande und auch für die Malediven gibt es noch Hoffnung. Ich wollte Ihnen gerne noch eine Prognose entlocken, was Sie meinen, wie das Wetter in den nächsten 50 Jahren sein wird.
Das ist mit höchster Wahrscheinlichkeit eine deutliche Abkühlung. Und das hat primär mit der magnetischen Aktivität der Sonne zu tun. Wir gehen nämlich in ein gleiches Sonnenaktivitätsmuster wie vor ungefähr 500 Jahren im sogenannten Maunder-Minimum. Und das war diese Zeit, wo dann die kleine Eiszeit massiv war, wo es also hier dramatisch kälter war, wo eben zum Beispiel die Flüsse in Holland zugefroren waren und ähnliche Dinge. Und da kann man aufgrund der Simulationen, der Sonnenaktivität, die man sehr gut durchführen kann, wie sich das entwickelt, der magnetischen, kann man das schon jetzt vorhersagen. Wir gehen in ungefähr 10 Jahren in wieder ein neues absolutes Minimum hinein. Und damit können wir erwarten, dass die Temperaturen dramatisch runtergehen.
Die Auswirkungen von CO2 verstehen und politische Maßnahmen hinterfragen, das machen wir beim Kontrafunk in unserer CO2-Reihe. Heute mit dem Medizintechnikunternehmer und Strahlenphysiker Dr. Bernhard Strehl. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Hat mich sehr gefreut. Auf ein neues.